Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Amen. Moin, liebe Gemeinde. Dritter Advent. Der Wochenspruch bereitet dem Herrn den Weg, denn der Herr kommt gewaltig. Johannes der Täufer gilt als der Wegbereiter von Jesus. Kräftig hat er Jesus angekündigt. Und so hat man dieses Bild von dem Johannes, der die Bahn bricht, der vorangeht. Heute werden wir von einem Johannes hören in der Predigt, dem es auch ganz anders geht. Und vielleicht entdecken wir von ihm auch etwas bei uns. Dritter Advent. Die Geschäfte haben geöffnet. Der Rubel rollt. Wie gut, dass wir hier sind. Eine Stunde für uns im Singen, im Beten, im Zuhören. Bereitet dem Herrn den Weg. Vielleicht ist diese Stunde auch dafür einfach gut. Wir wollen miteinander singen. Wir sagen euch an den lieben Advent. Sie finden das unter der Nummer 17. Nummer 17, wir sagen euch an den lieben Advent. Wir wollen den Psalm 126 im Wechsel beten. Sie finden ihn im Gesangbuch unter der Nummer 734. 734 ist immer etwas schwer zu finden. Wir wollen diesen Psalm 126 im Wechsel miteinander sprechen. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn.
Mein Leib und Seele freuen sich in den lebendigen Gott.
Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da.
Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke.
Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Jesus Christus, unser Heiland und Erlöser, tröste uns, wenn wir verzagt sind. Zerstreue unsere Zweifel, wenn wir so wenig von dir wahrnehmen. Stärke unseren Glauben und mach uns geduldig. Denn du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Nacht ist vorgedrungen, Nummer 16 wollen wir miteinander singen. Nummer 16.
Als Lesung für den heutigen Sonntag hören wir aus dem Alten Testament, aus Jesaja 40, die Verse 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen, von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste breitet dem Herrn einen Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn für unseren Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade. Und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras. Und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, das Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudensboten, steige auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudensboten, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig, unseren Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht von ihm her. Es wird eine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Halleluja.
Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Macht hoch die Tür Nummer 1.
Thank you.
Heidi, du hast das Licht so schön angemacht zum Singen, aber jetzt, damit man die Kerzen oder das sie genießen kann, mach doch einfach die anderen künstlichen Lichter einmal aus. Martinus Luther war ein Christ, ein... Oh ja, da gibt noch einige, die das auch kennen. Ich weiß, dass ich das als Kind auch gesungen habe an Martini. Nicht so, wie das heute zutage ist, Piff, Puff oder so. Aber was für ein mächtiges Wort, ein glaubensstarker Mann. Kennst du Menschen, die du als glaubensstark bezeichnen würdest? Würdest du das auf dich selber anwenden und sagen, ich bin glaubensstark? Hätte man zu der Zeit von Jesus gefragt, dann wäre wohl eine häufige Antwort gewesen, Johannes, der Täufer, der ist glaubensstark. Einer, der den Menschen nicht nach dem Mund redet, sondern der sehr eindeutig redet, der sagt, entweder kehrst du jetzt zu Gott um oder du wirst es bereuen. Einer, der sich den Mund nicht verbieten lässt. Der damalige König Herodes war bekannt für seine Grausamkeit. Aber das hindert Johannes nicht daran, dass er sagt, Herodes, dein Privatleben ist eine Schande. Auch du musst dich vor Gott verantworten. Johannes, ein Mann mit starkem Glauben, mit einer eindeutigen Botschaft. Er sagt, Gott beginnt seine Herrschaft jetzt. Und dafür schickt er seinen Auserwählten, in der Sprache der Bibel, er schickt den Messias, wir kennen die lateinische Übersetzung, den Christus. Und Johannes sagt, dieser Messias, dieser Christus, das ist Jesus. Und ich bin hier und sage euch, bereitet euch auf diesen Messias vor. Johannes, der Täufer, ein glaubensstarker Mann und so anziehend, ist sein Tun und sein Wirken, dass Menschen von weit her in die lebensfeindliche Wüste zu kommen, um ihn zu hören, um ihn zu sehen und um sich nach seinen Worten neu auszurichten. Und weil Johannes so mächtig auftritt, kommt die Frage sehr schnell auf. Johannes, du kündigst den Messias an, dass er gewaltig und mit Macht kommen soll. Bist du das nicht vielleicht selber? Aber Johannes sagt, ich bin's nicht. Jesus, der ist es. Auf den kommt es an. So kennen wir diesen Johannes aus der Anfangszeit seines Wirkens. Am Anfang der Evangelien wird sein Wirken beschrieben. Aber einige Kapitel später hört sich das schon anders an. Ich lese Worte aus Matthäus 11. Da ist Johannes nämlich für seine Worte und Kritik an Herodes im Gefängnis. Johannes der Täufer hörte im Gefängnis vom Wirken des Messias und schickte einige seiner Jünger zu ihm. Er ließ Jesus fragen, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu nennen ist der, der nicht an mir irre wird. Johannes, der so mutig Jesus angekündigt hat, sitzt im Gefängnis. ob das ein Knackpunkt in seinem Glauben war. Bisher war ihm ja im Glauben alles zugefallen. Er hatte laut und kräftig verkündigt und die Leute waren gekommen und Leute haben sich von ihm auf andere Wege bringen lassen. Und jetzt im Gefängnis, wo es nicht mehr so glatt und nach vorne läuft, gar nicht klar ist, wie es jetzt weitergeht. Ist das so ein Knackpunkt für Johannes? Ich weiß nicht, wie es bei ihm war, aber ich glaube, bei vielen von uns ist das doch so. Wir sind mit dem Glauben aufgewachsen und früher war uns das irgendwie auch selbstverständlicher zu glauben. Bei Loriot heißt es, früher war mehr Lametta und vielleicht sagen wir manchmal, früher war mehr Glaube, da war uns das einfacher. Und dann kommen ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen und wir haben das Gefühl, unser Glaube ist angekratzt, angefressen, vielleicht manchmal sogar aufgezehrt. Wenn unser Leben läuft, dann fällt Glauben leichter. Und wenn wir in unserem Leben aus dem Tritt geraten, kann auch unser Glaube ins Straucheln geraten. Bei Johannes und bei uns. Glaubensstärke, Glaubenszuversicht trifft auf Glaubenszweifel. Und immer mehr gewinnen Zweifel die Oberhand. Wie gesagt, ob das bei Johannes so war, das wissen wir nicht. Ob ihn diese äußeren Umstände angefochten haben. Wir kennen ja Bonhoeffer, der im Gefängnis sagen kann, von guten Mächten wunderbar geborgen, obwohl er gar nicht weiß oder vermuten muss, dass er da nicht wieder rauskommt. Oder dieses Lied, was wir auf Beerdigungen so häufig singen, so nimm dann meine Hände, eine junge Frau, die nicht ihren Verlobten antrifft, sondern nur sein Grab und dann in dieser haltlosen Situation sich Gott anvertraut und sagt, so nimm dann meine Hände. Das gibt es auch, dass die äußeren Umstände ganz gegen den Glauben sprechen und dass jemand dann sagt, aber ich habe doch nur Gott, wo soll ich mich sonst festhalten? Aber das eine sind die äußeren Umstände, was uns von außen auf uns einwirkt. Was kommt denn aus unserem Inneren, innere Zweifel? Und so klingt das bei Johannes. Bist du wirklich der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Haben wir uns in dir getäuscht? Ich kenne Menschen, die das auch so offen sagen. Ich bin von Gott enttäuscht. Das sind häufig Menschen, die in ganz schwere Situationen hineingeraten sind und die dann ganz verbittert sagen, wenn es Gott gäbe, dann hätte er das doch nicht zugelassen. Dann müsste er doch eingreifen. Und weil er nicht eingreift, dann ist er kein lieber Gott. Und dann sagen diese Menschen, entweder gibt es Gott nicht, oder wenn es ihn geben sollte, dann kümmert ihn das herzlich wenig, wie es uns geht. Johannes der Täufer, der ist losgegangen mit einer festen Vorstellung von Jesus, der Messias, der von Gott Auserwählte, der Gerechtigkeit und Frieden bringt. Gottes Richter, der die Welt wieder ins Lot bringt, der die Macht an sich bringt, und im Sinne Gottes alles wieder neu ordnet. Und mit diesem Glauben ist Johannes groß geworden und so haben damals viele auch gedacht. Und vielleicht war das bei Johannes so, als man ihn ins Gefängnis geworfen hat, da hat er vielleicht erst nur gelacht. Und vielleicht hat er sich gedacht, das ändert sich bald. Heute werde ich hier eingesperrt, aber Herodes, warte nur. Wenn Jesus jetzt seine Macht ergreift, dann tauschen wir den Platz. Dann sitzt du hier ein und ich sitze mit Jesus im Thronsaal. Johannes der Täufer, der kannte die biblischen Schriften gut und da war das von alters her so beschrieben. Irgendwann kommt der Messias und dann wird alles gut und richtig. Johannes lebte in einer Zeit, da war das Land von den Römern besetzt. Und da hat er sich vermutlich gedacht, wenn Jesus jetzt den Messias die Macht ergreift, dann wird das militärisch erfolgen, dann greift er ein und dann wird das anders. Aber je länger Jesus wirkt, ist nichts davon zu sehen, dass Jesus die Truppen um sich sammelt. Es ist nichts davon zu sehen, dass Jesus auf militärischem Wege alles löst. Bist du wirklich der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Das alttestamentliche Gebot ist erst einmal ganz wörtlich zu verstehen. Keine Statuen, nicht irgendetwas, was man mit Gott verwechseln kann. Aber es geht eben auch darüber hinaus. Wer sind wir als Mensch, dass wir beschreiben wollen und sagen könnten, wie Gott ist? Und wenn wir im Alten Testament lesen, dass der Messias kommt mit großer Gewalt und sichtbar, dann wird im Alten Testament genauso deutlich beschrieben, dass Gott manchmal nicht greifbar, nicht erkennbar ist, verborgen ist. Und da steht da so nebeneinander. Und wer sind wir, dass wir das in eine Richtung auflösen und sagen, Gott müsste so und so handeln. Gott passt nicht in unser Denken hinein. Ich mag diesen Satz von Bonhoeffer, der so widersinnig klingt. Er sagt, ein Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Und damit sagt er, Gott passt doch nicht in unsere Vorstellung, in unser Nachdenken, in unsere Erfahrung, in unseren Glauben. Gott ist kein Gegenstand dieser Welt, er geht darin nicht auf. Er ist viel größer, aber auch viel kleiner. Wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Aber Gott macht ja selber ein Bild von sich. Darum gehen wir ja auf Weihnachten zu. Er kommt als Kind, nicht als Krieger. Ja, er kommt auch als Richter, aber eben zugleich auch als Retter. Sein Reich hat schon begonnen, aber es ist noch nicht vollendet. Bist du wirklich der, der da kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab damals zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu nennen ist der, der nicht an mir irre wird. Das sind fantastische Dinge, die Jesus tut. Menschen, die so nah an Jesus herangekommen sind, die das erlebt haben, dass sie heil geworden sind an Leib und Seele, die werden das nie wieder vergessen. Ich stelle mir das so im Bild so vor, Jesus in einer großen Wüste und da, wo er geht, da wird es Oase. Da kann man leben, da blüht es auf, da wächst etwas. Aber Jesus zieht ja nur eine Spur durch diese Wüste. Die Wüste ist ja die ganze Welt, die Welt ist viel größer. Wer da ist und Jesus ganz in der Nähe erlebt, der kann sagen, Gottes Reich hat begonnen. Und wer weiter weg ist und in der Wüste sitzt, der sagt, es hat sich doch noch gar nichts verändert. Johannes hat erwartet, dass Jesus jetzt gleich das Reich Gottes bringt und alles anders wird. Und Jesus sagt, guck dir diese kleinen Spuren an. Der Same ist gesät. Es fängt an. So wie Jesus das formuliert hat, kann Johannes da vielleicht etwas mit anfangen, weil er merkt, ja, das sind ja Worte, die Gott schon versprochen und ausgesprochen hat. Die hat der Prophet Jesaja schon einmal so ähnlich gesagt. Und vielleicht genügt das Johannes an dieser Stelle, dass er hört, ja, so ist es. Es ist schon angesagt, es ist im Schwange, es ist unterwegs. Und Jesus sagt dann zu Johannes, und glücklich zu nennen ist der, der nicht an mir irre wird. Jesus sieht ja so viel tiefer als wir selbst, wenn wir hilflos agieren in dieser Welt mit unserem Glauben und nicht ein- und auswissen. Jesus sieht das ja, der kennt uns ja. Und er sieht auch, wie schwer uns der Glaube fällt. Als er mit seinen Jüngern unterwegs ist, wie häufig sagt Jesus, wieso seid ihr so kleingläubig? Oder auch, warum habt ihr keinen Glauben? Manchmal hat man so den Eindruck, dass Jesus es gar nicht verstehen kann, dass ein Mensch zweifelt. Er kommt ja von Gott und hat das Gefühl, das ist doch eigentlich das Natürlichste der Welt, dass man Gott vertraut. Aber er sieht das bei seinen Jüngern, er sieht das bei Johannes, dass Zweifel da sind. Johannes kennt Glaubensstärke und Glaubenszweifel. Und ich sage mir, wenn schon so ein großer Gottesmann beides kennt, dann ist es doch ganz normal, dass es uns auch nicht anders geht. Johannes versteckt seine Zweifel nicht. Hätte ja einen Ruf zu verlieren, könnte ja sagen, wenn ich jetzt mich so darstelle, was soll denn die anderen? Was soll denn Jesus von mir denken? Und das ist vielleicht das Besondere an Johannes. Er versucht nicht, etwas darzustellen, was er nicht ist, sondern er geht einfach damit zu Jesus. Er sagt, ich weiß nicht mehr ein und aus, bist du's, bist du's nicht? Selbst der Stärkste zweifelt. Und das heißt, wir machen unseren Glauben nicht selber. Was unserem Glauben hilft, ist, dass wir unsere Zweifel bei Gott aussprechen. Wenn du an Gott zweifelst, dann mach es wie Johannes und komm damit zu Jesus. Und Jesus sagt uns dann, guck doch ganz behutsam um dich herum. Guck, wo du Spuren feststellst. Der Same ist gesät. Gottes Reich wird kommen. Deine Zweifel sind keine Probleme für mich. Komm und ich stärke deinen Glauben. Amen. Wir wollen miteinander singen. Nee, 536 auf, ihr Christen. 536.
Thank you.
Ja, was für eine alte Sprache, und doch ist da vieles drin aufgehoben und aufbewahrt, was für unseren christlichen Glauben wichtig ist. Ist vielleicht auch mal etwas für einen trüben Tag, einmal das Gesangbuch aufzuschlagen und wie unsere Vorfahren im Glauben ihren Glauben zum Ausdruck gebracht haben. Wir sind in der Adventszeit, wir warten darauf, dass Jesus Christus endgültig wiederkommt und unserem Leid und unserer Not ein Ende macht. Wir haben Abschied nehmen müssen von verschiedenen Gemeindegliedern. Ich möchte Sie bitten, zum Gedenken und zum Gebet aufzustehen. Am Montag, den 4. Dezember, verstarb im Alter von 93 Jahren Frau Gretchen de Wall, geborene Junker. Die Beerdigung war am Montag, den 11. Dezember, auf dem Friedhof 1. Südwieke. Am Freitag, den 8. Dezember, verstarb im Alter von 81 Jahren Herr Georg Stratmann. Die Beerdigung war am Mittwoch, den 13. Dezember, auf dem Friedhof 1. Südwieke. Und am Donnerstag, den 14. Dezember, verstarb im Alter von 86 Jahren Frau Helga Ostendörp, geborene Taute. Die Beerdigung war gestern auf dem Friedhof 1. Südwieke. Herr, sei Gott, unser Leben kommt aus deiner Hand und irgendwann rufst du uns wieder zu dir. Lass uns das doch glauben können, dass die Zeit hier nur Zwischenzeit ist und dass unsere Heimat bei dir ist. Tröste die Trauernden und sei nahe in der Advents- und Weihnachtszeit. Herr, wir sagen, dass du in unsere Welt kommst. So komm du in unsere Trauer, in unsere Tränen, in unsere Not. Tröste und berge uns. Amen. Herzlichen Dank für die Kollekten der vergangenen Woche. 129 Euro für Weltmission, für Diakoniekasse 53 Euro, Kindergottesdienst 12, Taufandacht 70 Euro, bei einer Beerdigung für Kinder- und Jugendarbeit 180 Euro, bei einer Beerdigung Kollekte für die eigene Gemeinde 125 Euro. Fentjahr schenken Fentjahn eine Einzelspende 100 Euro. Gott segne Geber, Gaben und die Verwendung davon. Heute Abend Weihnachtskonzert, Adventskonzert hier in der Kirche um 19 Uhr. Kulturring hat das organisiert mit vielen heimischen Chören. Wenn man einmal sagt, singen ist auch ganz schön, aber noch schöner ist das Advents- und Weihnachtslieder zu hören. Heute Abend Gelegenheit mit vielen Chören. Das wird, glaube ich, etwas Besonderes. 19 Uhr. Der lebendige Adventskalender von Tag zu Tag. Abends 19 Uhr gehen wir in der Woche ja in verschiedene oder zu verschiedenen Häusern. Ein halbes Stündchen, wo man etwas hört, etwas singt, noch etwas Zeit hat, beieinander zu sein. Geht auch kommende Woche weiter. Morgen Abend ist das in der Gorch-Fock-Straße 12a bei Heiko und Rolf Jungeblut. 16, 18, 23 ist kein Ausschnitt aus den Lottozahlen, sondern am nächsten Sonntag, der 4. Advent, ist ja schon der 24. Das sind die Uhrzeiten für die Gottesdienste. 11 Uhr, etwas ungewöhnliche Zeit. Das ist gedacht für Eltern mit ganz kleinen Kindern, wo man sagt, da ist die Aufregung schon groß und das geht vielleicht später nicht. 11 Uhr, Krabbel. Gottesdienst um 16 Uhr Kinderchristfestbar mit Krippenspiel, 18 Uhr dann die Christfestbar und um 23 Uhr dann vielleicht noch einmal, um auch zur Ruhe zu kommen, die Christmette. Wer gerne singt und gerne Weihnachtslieder hört und sagt, Weihnachten ist dann schon fast vorbei, am 25. Dezember gibt es hier einen Singegottesdienst, der Gospelchor wirkt mit aber es wird auch viel gesungen. Und dann geht schon Richtung Jahresende und neues Jahr an Silvesterabend um 17 Uhr hier ein plattdeutscher Gottesdienst und am 1. Januar hier um 17 Uhr zu Beginn des neuen Jahres auch ein Gottesdienst. Auf dem Altar liegen Kerzen stehen da, es liegen da Karten, die sind gedacht, die kann man als Gruß mitnehmen, wenn man jemand denkt und sagt, ich weiß, dir geht es gerade nicht gut, dann kann man ihn als Gruß vorbeibringen oder auch einfach, ja, wenn man schon da ist an der Haustür, vielleicht auch klingeln und sagt, ich habe an dich gedacht, habe für dich gebetet, hier ein kleiner Gruß. In Adventszeit, Weihnachtszeit sammeln wir für Brot für die Welt, das werden wir gleich beim nächsten Lied tun und am Ausgang sammeln wir für die Diakoniekasse, für Menschen hier vor Ort, die wir unterstützen möchten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Lassen wir uns miteinander singen, Tochter Zion, das ist die Nummer 13. Nummer 13, Tochter Zion. Zu Gebet und Segen wollen wir aufstehen. Nachher zum Nachspiel setzen wir uns dann wieder hin. Herr unser Gott, wie gut können wir den Johannes verstehen, dass er sich fragt, Jesus, kommt mit dir wirklich das Heil dieser Welt? Wir können in diese Zweifel mit einstimmen. und wollen uns doch auf dich ausrichten und wollen dich bitten, komm du in diese Welt mehr als je. Wir sehen einzelne Spuren, aber das Große und Ganze können wir noch nicht sehen und sehen so viel, was uns beunruhigt in der großen Welt, aber auch in unserem Land und in unserem eigenen Leben. Herr, wir bringen dir all unsere Zweifel, all unsere Unsicherheit. Wir kommen damit zu dir, weil wir von dir erwarten und hoffen, dass du hineinkommst in all das Leid, in all die Not, in all das, was unsägbar, schlimm und traurig ist. Herr, es ist Advent, komm du. In der Stille wollen wir dir das nennen, was wir persönlich besonders auf dem Herzen tragen. Und mit Jesu Worten beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Amen.